Ökonomen sagen dann sehr oft, das werden ja die Aktionäre und auch die Direktoren antizipieren und werden sich deswegen richtig verhalten. Aber das stimmt natürlich nicht, weil wenn ich kurzfristige Gewinne gegen einen möglichen Schaden in ein paar Jahren, wie hoch und wo und wann, wissen wir nicht genau. Wenn das gegeneinander gestellt wird, geht es immer um die Gewinne.
Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money Matters. Ganz schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und ich bin hier im Podcast für die normalpolitisch Interessierten. Mir gegenüber sitzt wie immer der fabelhafte Rasmus Andresen. Hi.
Hi, ich bin Europaabgeordneter, gerade wiedergewählt für meine zweite Wahlperiode für die Grünen und aus Schleswig-Holstein. Und heute geht's bei uns um eine ganz zentrale Frage. Wie gerecht ist unser Wirtschaftssystem eigentlich? Wer profitiert davon? Und wie ist es auch rechtlich zusammengestellt?
Genau, wir sprechen über Recht. Ich habe ehrlich gesagt am Anfang dieses Podcasts keine Jura-Folge erwartet, aber hier ist sie. Weil was Unternehmen tun dürfen und was sie auch nicht tun dürfen, wird vom Recht vorgegeben. Und das Recht gibt auch vor, wer für Fehler haftet und wer für Schäden aufkommt, die Unternehmen verursachen. Zum Beispiel am Weltklima. Das heißt, rechtliche Strukturen prägen unser gesamtes Wirtschaftssystem und alles wirtschaftliche Handeln.
Und mit diesen Strukturen wollen wir uns heute auseinandersetzen und das tun wir mit einer richtig starken Expertin, Professorin Dr. Katharina Pistor. Sie ist Direktorin des Center on Global Legal Transformation an der Columbia Law School in New York und uns heute zugeschaltet.
Katharina, dein Forschungsgebiet oder deine Forschungsgebiete heißen Corporate Governance, Geld- und Finanzwesen, Eigentumsrechte und vergleichen das Recht und rechtliche Institutionen. Das finde ich viel. Also das sind viele Worte und ich weiß nicht genau, was drinsteckt. Wozu forschst du?
Ganz konkret forsche ich im Augenblick vor allem zur rechtlichen Struktur des kapitalistischen Systems. Und zwar sowohl auf der Mikroebene, wo ich mir bestimmte Strukturen angucke, wie Eigentumsrechte oder Gesellschaftsrecht, wie das dabei hilft, Kapital zu kodieren. Aber in einem neueren Buchprojekt gucke ich mir auch das System als Ganzes an und frage wieder, welche rechtlichen Strukturen ermöglichen Kapitalismus und ermöglicht es auch Kapitalismus, dass er sich immer wieder neu rekonstituiert im Recht. Also ist die Frage nach nicht nur nach einem Wirtschaftssystem, sondern den rechtlichen Strukturen eines Wirtschafts- und Sozialsystems.
Okay, das verstehe ich tatsächlich. Das ergibt Sinn.
Absolut. Und mich würde so ein bisschen stärker interessieren, wie sich das in deiner Forschung runterbricht. Also tatsächlich dieses Zitat, was wir von dir auch im Vorfeld gefunden haben, Kapital ist rechtlich kodiert, ist erstmal, wenn man sich damit nicht täglich auseinandersetzt, vielleicht nicht für jeden sofort zugänglich. Du hast das gerade beschrieben, was das bedeutet, aber was heißt das in der Praxis? Also für welche Bereiche hat das welche Konsequenzen? Vielleicht kannst du da mal so ein, zwei Beispiele nennen anhand deiner Forschungsarbeit.
Ja, im Grunde genommen sage ich, du kannst mir irgendein Objekt geben, irgendeine Sache, zum Beispiel ein Stück Land, kann aber auch was anderes sein, oder ein Versprechen in der Zukunft, irgendwelche Zahlungen zu machen, oder eine Idee, eine neue Erfindung. Das sind alles schöne Dinge auf der Welt, aber die sind an sich noch kein Kapital. Weil beim Kapital geht's darum, dass wir den monetären Wert, den Geldwert aus der Sache ziehen. Und das kann ich erst, wenn ich eine rechtliche Struktur habe. Ich kann ein Stück Land haben, da kann man wandern gehen, man kann seine Hunde ausführen, man kann seine Kühe grasen lassen. Aber wenn ich Geld aus dem Land ziehen will, brauche ich einen Titel. Und muss in der Lage sein, andere davon abzuhalten, aufs Land zu gehen. Ich kann das natürlich versuchen, physisch zu machen. Also ich kann Mauern bauen und Hecken pflanzen. Dann habe ich aber immer noch nicht den Titel, um das Land zu verkaufen. Ich muss auch jemanden finden, der bereit ist, mir dafür Geld zu geben. Und das kann ich tun, wenn ich sage, ich bin aber wirklich der rechtliche Eigentümer und ich gebe dir genau den gleichen rechtlichen Status im Land. Gleich mit einem Zahlungsversprechen. Ich kann euch beiden versprechen, euch morgen 1 Million Euro rüber zu schicken.
Nehme ich.
Gerne. Die Frage ist, wenn du das nimmst, ob der Rasmus es von dir abkauft für $999,000. Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, er weiß, er kann es notfalls gegen mich durchsetzen, das Versprechen. Deswegen braucht es wieder eine rechtliche Kodierung, den Rechtsanspruch, dass im Prinzip man mit staatlicher Hilfe, mit irgendwelchen Gerichten, mit anderen Möglichkeiten diese Versprechen, die einfach leere Versprechen sein können, durchsetzen kann.
Okay, das heißt, alles, was wir an wirtschaftlichem Handeln tun und auch an politischem Handeln braucht irgendwie eine rechtliche Umsetzung, damit wir uns darauf verlassen können und damit es auch alles gilt?
Ja, man kann natürlich auch im kleinen Umfeld, also wenn wir befreundet sind, im kleinen Ort zusammenwohnen, können wir uns auf bestimmte Normen verlassen und brauchen nicht unbedingt staatliche Gewalt. Wir können uns einfach so viel trauen, dass ich gebe dir einen Kredit und du zahlst mir den ein paar Monaten zurück und wenn es ein bisschen länger dauert, dann reden wir nochmal drüber, aber du zahlst mir im Prinzip zurück und du wirst es auch nicht einfach sein lassen, weil du weißt, alle anderen werden dich irgendwie sozial bestrafen, wenn du es nicht tust. Die werden dich zu keinen Festen mehr einladen, die kommen nicht mehr zu dir zu Besuch. Es gibt also soziale Normen, die eine Durchsetzbarkeit schaffen können. Das Problem ist, sobald wir unsere Verhältnisse skalieren, also wir sagen, es ist nicht nur ein Dorf, sondern es ist eine Nation oder es ist der globale Markt, dass wir uns nicht genug kennen, um andere sozialen Verbindungen zu haben, wo wir sagen, darauf können wir uns verlassen. Das tun die uns nicht an. Sondern dass wir praktisch dann darauf bauen müssen, vor allem in anonymen Finanzmärkten insbesondere, dass andere Möglichkeiten gibt zur Not. Man will sie ja nicht benutzen, aber zur Not gibt es andere Möglichkeiten, um diese Ansprüche rechtlich durchzusetzen.
Finanzmärkte sind gut. Finanzmärkte ist nämlich ein Money Matters Wort. Darüber haben wir schon ganz viel gesprochen hier, weil wir sprechen ja immer über Geld und vor allem über Finanzpolitik. Ich weiß, weil ich vorher mal nachgeguckt habe, auch wie man dich so auf YouTube findet, dass du unter anderem auch darüber sprichst, dass Unternehmen sich sehr stark auf Kapitalrendite fokussieren. Wie passt das in dein Thema rein?
Ja, ich glaube, es ist einfach die logische Konsequenz des Systems, das ich beschreibe. Weil es geht letztendlich beim Kapital und beim Kapitalismus darum, dass sich die künftigen Gewinne, die monetären Gewinne, möglichst jetzt schon realisierbar und dadurch auch handelbar mache. Das heißt, ich muss nicht warten, bis die Gewinne tatsächlich eintreten. Ich muss praktisch nicht in Unternehmen investieren und dann 10 Jahre warten, bis es Rendite abwirft. Ich kann, wenn ich eine Aktie habe, einfach aufgrund der Erwartung, dass diese Gewinne passieren werden, sie vielleicht jetzt schon verkaufen. Ganz viele von den Tech-Companies haben lange miese gemacht, haben keine Riesenprofite angehäuft, aber die Erwartung, dass sie das irgendwann tun werden und dann super reich werden kann, das hat viele Leute dazu veranlasst, Aktien zu kaufen und die dann auch wieder zu verkaufen. Andere wollen da mitmachen in dem Spiel. Es ist letztendlich ein Erwartungsspiel, aber das hat halt dann die zusätzliche Möglichkeit, wenn ich es nicht kann, ich kann es verkaufen. Ich habe ein Recht auf die Dividenden, wenn sie ausgeschüttet werden. Und wenn ich ein Gläubiger bin, kann ich sogar das Unternehmen verklagen oder in Konkurs bringen, wenn es mir nicht das bezahlt, was es zahlen soll. Und es hat halt einen Trend gegeben, der hat vor allem in den USA und in England angefangen, sehr stark seit Mitte der 70er Jahre, man kann aber Wurzeln dafür schon früher finden, dass der Hauptzweck, wenn nicht der eigentliche Zweck des Unternehmens ist, halt so viel wie möglich den Aktionären an Gewinnen auszuschütten. Oder Gewinne zu machen, die Aktionäre realisieren können, indem sie Dividenden bekommen. Das ist praktisch ein Teil der Profite, die ausgeschüttet werden. Mhm. Oder dass sie halt ihre Aktien versilbern können, indem sie die auf dem Sekundärmarkt verkaufen. Und wenn ich praktisch die Gewinne des Unternehmens zum Allzweck mache, dann stehen alle anderen Sachen dahinter zurück. Dann geht es nicht um Arbeitnehmer, dann geht es nicht um die Umwelt, dann geht es noch nicht mal um die Sicherheit der Produkte. Sondern es geht vor allem darum, dass wir jetzt Gewinne machen. Und das heißt, wir wollen vor allem immer gucken, dass die Geldsummen stimmen, dass die Bilanz stimmt, nicht unbedingt, dass wir umweltverträgliche Produkte haben, dass den Arbeitnehmern es einigermaßen gut geht oder dass die, sagen wir mal, ein Flugzeug der Boeing Corporation tatsächlich fliegt und nicht einfach abstürzt.
Mhm. Und das heißt, dadurch entstehen soziale und gesellschaftliche Kosten.
Richtig. Das sind also, die Ökonomen nennen es dann Externalitäten, aber ich denke, das ist ein endogener, einer dem System inhärenter Faktor. Wenn ich nur auf eine Sache abschiebe, dann werde ich die anderen Dinge vernachlässigen. Und dann heißt es immer, gut, über diese Externalitäten sondern die Gesetzgeber nachdenken und irgendwelche Regeln machen. Wenn wir solche Regeln machen, heißt es dann meistens, aber das ist zu viel Regeln, es wird überreguliert. Und gleichzeitig schaffen wir aber halt noch zusätzlich, gerade in der Aktiengesellschaft oder der GmbH, wir schaffen hier Anreize dazu zu externalisieren, weil wir geben den Aktionären beschränkte Haftung. Das heißt, wenn das Unternehmen irgendeinen Schaden anrichtet, für das es selbst nicht bezahlen kann, muss nie ein Aktionär oder Anteilhaber einer GmbH dafür gerade stehen. Weil die haben alle das Privileg, dass sie für die Schulden des Unternehmens nicht einzustehen haben. Die machen nur die Upsides, nur das Positive kriegen sie mit, nicht das Negative.
Gibt es Bereiche, die du aus deiner Forschung beschreiben kannst, wo du sagst, dass diese Entwicklung oder die Art und Weise, wie wir mit solchen Aspekten in unseren Wirtschaftssystemen umgehen, besonders problematisch ist? Oder gibt, also würdest du sagen, da gibt es besonders sensible Bereiche, wo du sagst, da sollte man besonders stark hinschauen und da sieht man vielleicht auch die negativen Folgen besonders deutlich, sei es in den USA, in UK oder sicherlich auch bei uns in Deutschland?
Ja, ein großes Beispiel sind natürlich die natürlichen Ressourcen. Öl, Gas, Kohle, wenn man so will. Aber Ölunternehmen, da hat es auch ein paar positive Entwicklungen gegeben. Aber wenn großer multinationaler Konzern Tochtergesellschaften in Afrika, in Nigerien hat und diese Tochtergesellschaft die ganzen Wässer verschmutzt, weil da unten Ölleak war, dann kommen die Fischerleute, die verlieren praktisch Grund und Boden, die haben kein Auskommen mehr und müssen gucken, wie sie an ihr Geld kommen. Und im Zweifel hat die nigerianische Tochtergesellschaft kein Geld oder nicht genug, um die zu entschädigen.
Mhm.
Und formalrechtlich gesprochen ist diese Tochterunternehmen ein unabhängiges Unternehmen und du kannst nicht einfach zur Muttergesellschaft gehen, sondern dann zahlst du mir halt das Geld. Sondern formalrechtlich, vom Gesellschaftsrecht her gedacht, würden die meisten Rechtsordnungen sagen, du musst halt gucken, was du von dem Tochterunternehmen kriegst und wenn du nichts mehr kriegst, dann das Pech, ne? Ist einfach so. Und das nutzen natürlich Unternehmen aus, indem sie halt auch viele verschiedene Tochtergesellschaften gründen und die risikoreichsten Aktivitäten in kleine Töchter tun, die unterkapitalisiert sind und im Zweifel, wenn zu viele Ansprüche gegen die Gesellschaft geltend gemacht werden, kann man sie halt einfach schließen, Insolvenz. Aber die Muttergesellschaft ist davon nicht betroffen und die Aktionäre der Muttergesellschaft sind davon nicht betroffen. Die können dann mit anderen Unternehmen weitermachen. Es hat jetzt vor kurzem interessante Fälle gegen Royal Dutch Shell gegeben. In England einen Fall, wo das oberste Gericht argumentiert hat, dass die Muttergesellschaft für die Schäden, die die Tochtergesellschaft Nigerien gemacht hat, für die Schäden in England verklagt werden kann. Und zwar erstens, weil, also die haben erstmal die Frage, ob die zu den Gerichten dort dürfen, aber der wesentliche Punkt war zu sagen, dass die Tochtergesellschaft letztendlich nur so eine Art Vertreter ist für die Muttergesellschaft und die Muttergesellschaft sich auch so darstellt, als wäre das einfach ein Mitglied der Familie. Und wie das bei Eltern ja auch ist, die müssen für die Schäden einstehen, die die Kinder verursachen, hat das Gericht gesagt, das ist wie im normalen Schadensrecht, die Mutter muss dafür einstehen. Aber das war eine Änderung in der Rechtsprechung, weil bis dato haben die meisten Gerichte eigentlich immer ganz stur gesagt, das sind ja zwei verschiedene rechtliche Persönlichkeiten, zwei verschiedene Unternehmen und deswegen muss die Mutter nicht unbedingt einstehen. Aber es ist praktisch jetzt erst vor ein paar Jahren diese Änderung gekommen und die wird natürlich bekämpft von den großen Öl- und Unternehmen, weil die Risiken, verklagt zu werden, dadurch größer werden. Aber es zeigt nur, wie weit das Prinzip der beschränkten Haftung benutzt worden ist, um Schäden anzurichten, die letztendlich immun sind gegen Schadensklagen. Und dann hinzu kommt natürlich, dass die Aktionäre, die Investoren, die in diese Öl- und Gasunternehmen investieren, die können so viel investieren, wie sie wollen und die können ihre ganzen Rendite abschöpfen, ihre Aktien wiederverkaufen und den großen Reibach damit machen, auf Deutsch gesagt. Die werden nie dafür einstehen müssen, dass diese Unternehmen die ganze Zeit die Umwelt verpesten, weil die haben ja beschränkte Haftung, die Aktionäre. Den Durchgriff zu denen haben wir noch nicht gemacht. Und deswegen können die halt, deswegen ist, wenn die Ölpreise hochgehen, gehen die Leute alle in braune Assets und werden die auch weiterhin kaufen. Und die Unternehmen, denen geht's gut. Und wir haben irgendwann das Nachsehen, wenn unsere Umwelt futsch ist.
Du beschreibst ja gerade, dass die Rechtsprechung sich in dem Bereich vielleicht zu zaghaft, aber schon weiterentwickelt hat. Gleichzeitig sprichst du ja auch gerade eine ganze Reihe von grundsätzlichen systemischen Problemen an, die ja wahrscheinlich nicht ausschließlich nur durch veränderte Rechtsprechung auf Grundlage von bestehenden Gesetzen gelöst werden kann. Wie siehst du diese Abwägung? Also zwischen eigentlich müssen wir das System vom Kopf auf die Füße stellen oder umgekehrt, ich weiß nicht genau, wie das Sprichwort ist, aber du weißt, was ich meine. Und der Frage, was ist eigentlich auch mit der aktuellen Rechtslage möglich und ist ein bisschen auch beeinflusst. Ich bin kein Jurist, ja, also korrigiere mich gerne, wenn das jetzt Quatsch ist, was ich erzähle, aber beeinflusst auch durch aktuelle Diskurse und eine Weiterentwicklung in der Rechtsprechung, wie du sie gerade beschrieben hast. Und mir würden auch noch ein, zwei andere Beispiele einfallen, gerade im Bereich der Klimaklagen, da ist ja schon eine ganze Menge passiert in letzter Zeit. Das würde mich einfach interessieren. Wo muss man da ansetzen? Wie ist da das Zusammenspiel? vielleicht auch nochmal einen Blick auf andere Bereiche in dem Zusammenhang.
Ja, also erstens, wir können das nicht nur durch Klagen machen, da hast du vollkommen recht, weil obwohl diese einzelnen Fälle haben natürlich eine gewisse Signifikanz, weil erstens werden die Unternehmen aufmerksam, aber die werden auch ihre Ressourcen benutzen, um dagegen vorzugehen. Aber es könnte auch die Gesetzgebung motivieren zu sagen, hier ist auch wirklich ein Problem. Das ist halt so eine Signalwirkung, die solche Klagen haben können. Aber realistisch gesprochen, diese Klage gegen Shell, die ist 2005 oder so in die Wege geleitet worden und es hat gedauert bis letztes Jahr oder 21 kam schließlich eine vernünftige Regelung runter. Damit verlieren wir den Klimawandel-Geschichte. Wir können nicht einzelne Unternehmen verklagen und versuchen, dadurch eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Mhm. Insofern muss es irgendwann einen gesetzgeberischen Eingriff geben. Und ich habe das auch schon öfters laut gesagt und auch ein Op-Ed dazu geschrieben. Ich denke, dass wir im Grunde genommen die beschränkte Haftung für Investoren, die in Assets, also in Vermögensgüter investieren, von denen wir wissen, dass sie umweltschädlich sind, abschaffen müssen. Der Grundsatz, man kann es auch simplifizieren, da muss man es nicht so spezifisch auf die Öl- und Gasunternehmen zuschneiden. Viele, auch Gesellschaftsrechtler hierzulande, selbst in den USA, haben lange argumentiert schon, dass für Opfer von Schäden, die Unternehmen anrichten, die beschränkte Haftung nicht gelten dürfte, sondern nur für Vertragspartner. Weil als Vertragspartner weiß ich, dass ich mit einem Unternehmen mit beschränkter Haftung verhandelt. Das heißt, ich kann nie mehr verlangen, als was das Unternehmen hat. Ich kann nie an die Aktionäre oder Anteilshaber gehen. Aber ich weiß das, weil die haben GmbH in ihrem Titel oder die haben eine Aktie AG in ihrem Titel. Deswegen bin ich letztendlich gewarnt. Ich kann ans Unternehmen, an das Vermögen ran, ich kann an niemand anders ran. Als Opfer von Schäden, ob das jetzt mein Grundstück ist, mein Wasser ist, ob ich selbst dabei umkomme oder meine Angehörigen umkommen, als Opfer habe ich ja nicht die Wahl, wer mich schädigt. Und deswegen ist eigentlich schon oft argumentiert worden, schon in den 90er Jahren, dass für Opfer von Schäden, von solchen Art Schäden, die beschränkte Haftung nicht gelten dürfte und man durch das Unternehmen, das den Schaden anrichtet, auf die Muttergesellschaften beziehungsweise auf die Aktionäre durchgreifen können müsste. Solche Argumente brauchen wieder mehr Gehör und ich glaube, da sollten auch dann die Gesetzgeber und auch natürlich die Richter, es geht dann meistens zusammen, versuchen, sowas weiter durchzusetzen. Das würde dann auch gelten für Fälle wie zum Beispiel Boeing Corporation, das ist ja auch diese Max Boeing-Maschinen, die untergegangen sind in Malaysia und Indonesien, wo es dann immer erst hieß, es sind die Piloten, die haben es nicht geschnackelt. Tatsächlich hat Boeing, um die Profite zu erhöhen, auf die Schnelle ein Flugzeug zusammengebaut, um mit Airbus konkurrenzfähig zu bleiben und haben einfach sehr schwere Motoren an ein altes Flugzeug gehängt. Und dann haben die immer so einen Nosedive gemacht und dann haben sie einen Software-Fix da gemacht. Das heißt, wenn es runtergeht, dann wird automatisch, geht der Software, sagt, du musst die Nase aber doch wieder hoch machen. Aber das war strukturell nicht in Ordnung und die sind an allen Prüfungsverfahren, die es hier natürlich auch gibt für Flugzeuge, haben die sich vorbeigemogelt letztendlich, um die Dinger in Betrieb zu bringen. Und da hat es dann endlich auch eine Entscheidung des Delaware Gerichts gegeben, das hauptsächlich solche Gesellschaftsklagen macht und die haben gesagt, wenn die Mission des Unternehmens ist, das Flugzeuge zu bauen, dann müssen diese Flugzeuge fliegen können. Dann kann es nicht sein, dass praktisch der Aufsichtsrat nur dafür danach schaut, dass die Finanzgewinne der Aktionäre okay sind, die haben dann auch ein Mandat zu sagen, die Flugzeuge müssen fliegen können und müssen sicher sein für die Konsumenten. Da sehe ich so ein bisschen eine Trendwende, weil wenn man nur auf Profite setzt, dann spielt das alles nur, es ist alles sekundär. Dann ist es ein PR-Problem, ein Public Relations-Problem, wenn so ein Ding untergeht. Ist kein Problem des Unternehmens. Und ich meine, das hat Boeing ja unglaublich viel gekostet. Jetzt noch zusätzlich die Tür rausgeflogen ist. Ökonomen sagen dann sehr oft, ja, das werden ja die Aktionäre und auch die Direktoren antizipieren und werden sich deswegen richtig verhalten. Aber das stimmt natürlich nicht, weil wenn ich kurzfristige Gewinne gegen einen möglichen Schaden in ein paar Jahren, wie hoch und wo und wann, wissen wir nicht genau. Wenn das gegeneinander gestellt wird, geht es immer um die Gewinne. Und genauso ist es ja auch bei uns im Klimaschutz. Keiner weiß, wann, wie schlimm der Klimaschutz und was er wirklich kosten würde und was der richtige Discount-Faktor ist, den wir einsetzen sollen. Und deswegen machen wir fröhlich weiter, bis uns das ganze Klima um die Ohren fliegt.
Das fängt ja durchaus auch schon an. Ja? Ja. Und also ich meine, die Lösung ist einfach, das zu leugnen in den meisten Fällen und so zu tun, als wäre es kein Problem. Aber das ist ja jetzt rechtlich auch keine Lösung. Ich finde es super spannend, weil das, was du gerade beschrieben hast, ist, dass es rechtliche Strukturen gibt, die dafür sorgen, dass Unternehmen nicht die volle Verantwortung für ihre Handeln und die Konsequenzen davon tragen müssen. Ja, also dass es halt diese Möglichkeiten gibt, zu sagen, ich stehle mich aus meiner Verantwortung, die eigentlich jede Privatperson immer tragen muss, aber die ich als Unternehmen halt nicht tragen muss, weil aus Gründen, weil Recht ist ja auch was, was wir irgendwann mal entschieden haben. Jetzt ist ja die Frage, was tun wir damit? Ja, also was muss sich verändern im Rechtssystem, um dafür zu sorgen, dass Kapitalrendite nicht mehr der Fokus ist und dass die Kosten von diesem Fokus auf Kapitalrendite nicht mehr die Allgemeinheit trägt, während ganz wenige Gewinne einstreichen können?
Ja, also ich denke, man könnte eben einige von diesen rechtlichen Privilegien, wie ich sie auch manchmal nenne, die können abgeschafft werden oder modifiziert werden, wie zum Beispiel zu sagen, beschränkte Haftung kann es geben für Vertragspartner, aber nicht für Opfer von Schäden. Generell, man kann natürlich auch über Besteuerung nachdenken, aber das ist nicht einfach, weil halt dann die Lobbys wirklich dagegen stehen. Ich gucke auch immer nicht so sehr auf die Steuern, weil das immer im Nachhinein, sagt man, dann besteuern wir, aber man erlaubt erst, dass die Vermögen geschaffen werden. Sondern ich will eigentlich die Möglichkeit unterminieren, dass man halt diese Rechtsprivilegien ausnutzt, um diese Vermögen zu schaffen. Und dafür braucht es schon ein Umdenken, auch ein politisches Umdenken, dass man wirklich diese Unternehmen in die Verantwortung zieht und sie nicht behaupten können, dass sie das Recht haben, das Individualrecht haben zu tun, was sie gerne tun möchten, sondern dass man sich überlegen muss, wie halt auch andere, die betroffen sind, die auch geschädigt sind, denen gegenüber einfordern können, dass sie ein ähnliches Recht haben. Und wie gesagt, das kann nicht nur auf dem Klageweg passieren, das kann auch durch gesetzgeberische Maßnahmen passieren. Aber das Problem, das ich heute sehe, ist, dass wir einfach sehr starke Privatmacht geschaffen haben in den Händen von großen Unternehmen. Das ist im Finanzbereich, in natürlichen Ressourcen, das ist natürlich in Big Tech, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben. Die sind nicht verantwortlich, allenfalls ihren Aktionären gegenüber, aber die wollen halt nur das eine, die wollen immer nur das Geld, aber die sind nicht der Gesellschaft gegenüber verantwortlich und dafür muss es Handhaben geben. Das wird man nicht in einem Schritt machen können, aber man kann sich überlegen, wie man Klagemöglichkeiten einer größeren Gruppe von Menschen, Organisationen zugesteht, die gegen solche Handlungen vorgehen oder dass man auch bestimmte Sachen schlicht und ergreifend verbietet.
Ich weiß nicht, hier in Deutschland machen wir uns total oft auch so ein bisschen lustig über diese Art von Klagen, die man so aus den USA mitbekommt, ne, wo dann wahnsinnig hohe Schadensersatzsummen irgendwie im Spiel sind. Aber wenn ich jetzt höre, was du erzählst, ist das denn auch ein Mittel, um Unternehmen verantwortlich zu halten, um ihnen quasi so ein bisschen die Gefahr aufzuzeigen, ey, pass auf, wenn du Mist baust, dann kann es sein, dass ein Gericht kommt und den Menschen, die du geschädigt hast, richtig viel Geld zuspricht.
Ja, das hat halt den Effekt haben. Also ich glaube, ich würde schon sagen, dass diese Möglichkeiten auch oft missbraucht werden, vor allem von Anwälten. Die Anwälten machen natürlich ihr Geld indem sie irgendwas finden, was im Unternehmen vielleicht nicht ganz okay war und irgendeinen Aktionären dann finden und dann den zur Klage veranlassen. Also da sind Missbrauchmöglichkeiten, die muss man auch ganz klar sehen. Der Vorteil an solchen Klagen ist, auch wenn man damit nicht die Welt allein verändern kann, weil wenn ich ein Unternehmen verklage, habe ich noch nicht alle anderen dazu angehalten, ihr Verhalten zu verändern. Aber ich habe ein Symbol geschaffen und ich habe auch den Gesetzgeber aufmerksam gemacht darauf, dass es vielleicht hier ein Problem gibt. Weil wir denken, glaube ich, in der europäischen Denke, gerade in der deutschen, ist immer, es macht Vater Staat. Der muss sich jetzt darum kümmern. Wir können das nicht alleine machen. Aber Vater Staat ist natürlich zum Teil auch in den Händen der großen Wirtschaft, der Vater Staat möchte gerne Wirtschaftswachstum haben und will eine Bilanz haben und die Investoren müssen das Land mögen, sonst kaufen sie keine Staatsanleihen mehr oder investieren nicht in die lokalen Unternehmen. Der Vaterstaat ist nicht unbedingt gegen die Unternehmen oder ist nicht unbedingt derjenige, der sich um alle Externalitäten kümmert, weil er gleichzeitig auch versucht, den Unternehmen ein Umfeld zu geben, in dem sie halt wachsen und gedeihen können. Insofern braucht es schon mehr Gegenkräfte, als nur zu sagen, hoffentlich gibt es eine Regierung, die mal sich ein bisschen zusammenrauft und was dagegen tut. Insofern denke ich, dass die Klagemöglichkeiten ein Schritt sind. Ob die jetzt nun solche Gewinne abschütten müssen, wie sie es jetzt halt teilweise tun, das muss nicht sein, das kann man aber auch regulieren. Man muss nicht solche riesen Schadensersatzsummen haben. Aber dass es die Klagemöglichkeiten gibt, ist, glaube ich, ein wichtiger einfach Einstiegspunkt, um auf Probleme aufmerksam zu machen.
Mhm. Rasmus, du bist ja so ein bisschen auf Seite des Gesetzgebers. Also, ne, du sitzt ja im EU-Parlament, wo ihr euch damit beschäftigt. Was müssen wir für Gesetze machen? Welches Recht müssen wir schaffen? Also weiß ich nicht, wie ist dein Blick auf das Ganze?
Ja, gute Frage. Ich glaube zum einen, dass es in der Tat nicht so eine Wunderwaffe gibt oder ein Rezept, mit dem man alles lösen kann, sondern man an sehr vielen Stellschrauben drehen muss und einige sind gerade schon genannt worden. Ich glaube, dass wir uns grundsätzlich mit der Frage, und so will ich antworten, um nicht zu sehr einzelne Aspekte oder Möglichkeiten und Instrumente zu nennen, stärker mit der Frage auch auseinandersetzen müssen, welche Handlungsoptionen hat ein Staat und soll ein Staat auch haben, bestimmte Bereiche anzugehen und auch öffentliche Interessen durchzusetzen. Das klingt jetzt super abstrakt, ist es auch, aber was damit ja gemeint ist, wer entscheidet am Ende des Tages eigentlich über den Wohnsektor, über das Gesundheitssystem, um nochmal Beispiele zu nennen, die, glaube ich, auch ganz gut passen zu dem, was wir schon gehört haben. Und ist es im Sinne von uns als Bevölkerung, von den Menschen, dass diese Bereiche sehr, sehr stark auch in vielen von unseren Gesellschaften privat organisiert sind. Da gibt es ja große Unterschiede zwischen den USA und Deutschland, zwischen Deutschland und, weiß ich nicht, osteuropäischen Ländern oder nordeuropäischen Ländern. Aber grundsätzlich stellt sich diese Frage in allen unseren Gesellschaften. Wer entscheidet und welche Bereiche organisieren wir wie? Und da wird man unterschiedliche Antworten finden müssen für unterschiedliche Bereiche. Und um mal den Wohnsektor zu nehmen, da glaube ich, ist die Antwort, dass wir auch mehr als Staat da wieder machen müssen, um Interessen durchzusetzen gegenüber großen Immobilienkonzernen, Großeigentümern von Wohnungen auf der einen Seite oder aber auch, indem man halt eben dann auch guckt, wo gibt es vielleicht auch Akteure, die zu groß geworden sind und auf europäischer Ebene, auch weil das Beispiel Tech-Konzerne oder Energiekonzerne schon genannt wurde, muss man sich die Frage stellen, ob wir einen Fehler gemacht haben, unsere ganze Online-Kommunikation eigentlich in die Hände von einigen wenigen wahnsinnigen Tech-Milliardären, ja, die ja jetzt gerade auch in den USA an Einfluss gewinnen, weil sie Teil, also wenn wir jetzt mal Elon Musk nehmen, Teil von Trumps Regierungsaufstellung werden, haben wir da nicht einen Fehler gemacht, dass wir so zentrale Bereiche, also es zugelassen haben, in die Hände von so wenigen zu geben, und müssen wir darauf nicht auch reagieren? Das kann man zum einen mit Regulierung machen und auch mit der Durchsetzung von Regulierung. Die EU hat das zum Teil auch gemacht, aber da gehört aus meiner Sicht auch mit dazu, darüber zu sprechen, ob diese Unternehmen nicht grundsätzlich zu groß sind und ob wir nicht grundsätzlich auch darüber reden müssen, dass es solche großen Konzerne und Einheiten in so sensiblen Bereichen nicht mehr geben darf und ob sie nicht zum Beispiel auch aufgespaltet werden müssen und ob wir das nicht auch mit Wettbewerbspolitik durchsetzen müssen. Das kann man wahrscheinlich nicht als einen Staat alleine machen und das kann auch wahrscheinlich die EU nicht alleine machen, aber das sind eigentlich Themen, die damit auf die Tagesordnung gehören und über die wir sprechen müssen, und dann gibt es eine ganze Reihe von anderen Aspekten, aber ich will das jetzt einfach mal darauf konzentrieren, weil das, glaube ich, die zentrale Frage ist. Wer entscheidet eigentlich über unsere Gesellschaft und über unsere Demokratie und über sensible Bereiche, die wir wissen, wichtig sind für alle Menschen und die anders auch funktionieren als in so einer Logik der Privatwirtschaft, die für andere Bereiche völlig okay ist, aber halt eben nicht im Bereich von Kommunikation, von Wohnen, von Energie oder Gesundheit. Diese Bereiche sind sensibler und die müssen anders organisiert werden. Mhm. Und da braucht der Staat eine stärkere Rolle, ganz egal, ob es die USA ist oder die EU oder wer auch immer.
Das ist das Schöne und manchmal auch das Ärgerliche an diesem Podcast, dass man eine Frage stellt und dann bekommt man zwar eine recht klare Antwort, aber die besteht aus noch mehr Fragen. So. Jetzt immer das.
Das habe ich auch in der dritten Staffel noch nicht gelernt.
Immer diese komplexen, ja. Immer diese komplexen Themen. Ja, das, das ist ja schon in Ordnung. Du musst dich ja jetzt nicht, nicht einfacher machen als.
Das Gute ist ja, wir haben ja über solche Fragen, die ich jetzt angesprochen habe, auch schon konkreter gesprochen. Ne? Wir haben eine Folge gemacht zu Wohnen. Wir haben mit Monika Schnitzer von der LMU mal zum Thema Marktmacht der großen Digitalkonzerne gesprochen. Das heißt, es gibt ja durchaus auch gute Folgen, die wir ja auch nochmal verlinken können.
Hört nochmal unsere alten Folgen.
Genau, wo das auch schon behandelt wurde. Aber es ist ja, es hängt ja auch immer alles mit allem zusammen.
Ja, Katharina, ich mache nochmal einen kurzen Nebenschauplatz auf. Ein Thema, zu dem ich dich auch im Internet gefunden habe, sind alternative Organisationsmodelle für Unternehmen beziehungsweise alternative Rechtsformen. Ne? Das ist ja mehr dein Thema. Glaubst du, es macht Sinn, dass Unternehmen einfach ganz anders organisiert und aufgebaut werden, als das heute der Standard ist?
Ich denke, das macht sehr großen Sinn. Also im Grunde genommen kann natürlich jeder oder kann jede alle möglichen Organisationsformen erfinden. Man kann auch existierende Organisationsformen miteinander verbinden. Das Problem ist, das kann sehr kostspielig sein. Das heißt, wenn ich nicht praktisch einfach ans Gesetz gucken kann und sage, das ist das Modell, das ist gut für mich und das einfach nehmen kann, wie ich das mit der GmbH tun kann oder wie ich das mit der Aktiengesellschaft tun kann, weil da sind eigentlich die Vorgaben alle da. Da kann ich so ein bisschen an den Ecken rummachen. Wenn ich es neu erfinden muss, brauche ich einen Anwalt und der macht es genau für meine Zwecke. Und das ist zwar sehr schön, weil es dann genau passt, aber es ist halt auch sehr kostspiegelig. Und ich denke, in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern geht es vor allem auch gerade darum, dass viele Unternehmen, die vielleicht in Familienhand gewesen sind, wenn die ältere Generation aussteigt und nicht mehr will und es gibt keinen jüngeren Nachfolger, dass die Frage ist, wie werden die Unternehmen eigentlich weitergeführt? Die werden entweder dann verschachert an die großen Aktiengesellschaften und gehen in andere Kontrolle oder man muss sich überlegen, wie können sie weitergeführt werden? Und da denke ich halt, ist so dieses Modell von Unternehmen mit gebundenem Vermögen eine sinnvolle Geschichte, wo man im Grunde genommen sagt, man investiert praktisch immer wieder ins Unternehmen hinein und benutzt das Unternehmen nicht so als eine Cash-Cow, wie sie heute geworden sind für die Aktionäre vor allem, sondern man benutzt das Unternehmen als, um das Unternehmen aufzubauen, um einen bestimmten Zweck zu verfolgen, bestimmte Produkte herzustellen oder Märkte zu erschließen und so weiter und so weiter und sagt im Grunde genommen, du tust Geld rein und du kriegst auch einen gewissen, du kriegst was zurück, du kriegst eine Rendite oder du kriegst ein Gehalt, aber du kannst nicht das ganze Kapital wieder abziehen. Und auch die Idee, dass man immer nur Unternehmen aufbaut, damit irgendjemand anders sie für irrsinniges Geld einem abkauft oder man praktisch eine Emission von Aktien macht, wo man richtig bei reich wird, das ist ja heutzutage so im Zeitalter der Finanzialisierung oft der Hauptzweck, ein Unternehmen zu machen, dass man dabei reich wird, nicht, dass man irgendein Produkt macht oder sondern dass man Möglichkeiten zur Verfügung stellt für Leute, die dann, die auch noch andere Ideen haben oder ein Unternehmen haben, wo es nicht nur um Geld geht, sondern um andere Sachen, dass man Formen zur Verfügung stellt als Gesetzgeber, die abrufbar sind für einfache Menschen oder dass man ständig irgendwie Anwälte bemühen muss, denen man halt dann seine die Gebühren zahlen muss, also halte ich für sehr sinnvoll. Auch wieder so eine größere Pluralisierung von Unternehmen, wenn ihr zurückgeht ins 19. Jahrhundert, der Otto von Guericke hat geschrieben, wie viele verschiedene Unternehmensformen dort einfach entstanden sind, oft spontan entstanden sind. Und es gibt keinen Grund, warum wir heute nicht wieder auch durch den Gesetzgeber mit helfen können, eine größere Bandbreite von Möglichkeiten aufzuzeigen.
Ja, jetzt hast du noch ein Money Matters Wort gesagt, nämlich Finanzialisierung. Wenn wir ein Blog wären, könnten wir jetzt da Links setzen zu bestimmt 3 Folgen, die mir spontan einfallen. Verlinken wir euch einfach alles nochmal. Lasst uns zum Abschluss nochmal darüber sprechen, was wir rechtlich tun können, um eine sozialpolitisch nachhaltigere Gesellschaft aufzubauen. Ich weiß, das ist eine total riesige Frage, deswegen müsst ihr beide ganz kurz darüber nachdenken, wie ihr diese Frage einigermaßen kurz beantworten könnt. Rasmus, magst du vielleicht anfangen?
Also ich glaube, dass es auch schon auch ein bisschen in Verlängerung zu dem, was du gerade schon gesagt hast, sehr, sehr viele Instrumente auch gibt, die man angehen kann. Und in der Tat haben wir über ein paar von denen auch schon mal gesprochen. Wir haben mit der NGO Finanzwende als grüne Fraktion im EU-Parlament beispielsweise so eine Art Ausschüttungsdeckel, wir haben es auch mal Renditedeckel genannt, aber Ausschüttungsdeckel trifft es eigentlich ein bisschen mehr, entworfen, wo man für sensible Bereiche der Daseinsvorsorge, wie beispielsweise Gesundheit oder Wohnen, auf den, also die großen Konzerne, darin limitiert, ihre Gewinne aus dem Bereich an die Aktionäre auszuschütten und dazu verpflichtet, sie im Unternehmen zu halten und damit beispielsweise in Gebäudebestand oder in die Gesundheitsversorgung dann halt zu reinvestieren. Das ist etwas, das kannst du machen, ja, in der rechtlichen Ausgestaltung wahrscheinlich stärker auf europäischer als auf nationaler Ebene in der EU. Aber das kannst du machen. Da brauchst du eine politische Mehrheit für und musst ein Gesetz schreiben. Aber das ist etwas, was man machen kann. Was mir nochmal sehr stark eingefallen ist, als ich gerade zugehört habe und Katharina ihre Ausführungen gemacht hat, ist nochmal das Thema Genossenschaften nach vorne zu stellen. Ich bin in den letzten 2 Jahren in 2 Genossenschaften eingetreten, in ganz anderen Bereichen. Einmal bei der Taz zum Thema Zeitungsmarkt, Unabhängigkeit von Medien, ganz, ganz wichtiger Machtfaktor auch in vielen Aspekten, die wir hier heute besprochen haben. Da gibt es Zeitungen, die sich anders organisieren und das ist gar nicht so unerfolgreich. Anderes Beispiel ist der Fußballverein, von dem ich Fan bin, der FC St. Pauli, die sich das Motto gegeben haben, eine andere Finanzierung von Profifußball ist möglich. Ja? Und Schalke macht das jetzt nach, um unabhängiger zu werden von FinanzinvestorInnen im Profifußballbereich. Da kann man jetzt so ein bisschen drüber lächeln, das tue ich auch, als ich das erste Mal gehört habe. Aber wir wissen, wie dominant Sport und gerade Fußball auch in unseren Gesellschaften ist und was für eine Bedeutung das auch hat, auch für gesellschaftliche Entwicklung und auch in solchen Bereichen sich nicht da Investoreninteressen auszusetzen, sondern in Genossenschaftsmodellen zu überlegen, ob man nicht auch solche Bereiche solidarischer und anders organisieren kann. Das sind gute Ansätze und das kann man unterstützen, auch politisch oder als Privatperson und deshalb war mir jetzt wichtig, das nochmal zu erwähnen. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine Folge Genossenschaften, das haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht gemacht.
Du willst aber doch nur mit dem FC St. Pauli sprechen.
Wir können auch andere einladen. Es ist ja im Kern uraltes Modell. Ja, ne? Also ich habe jetzt mal, ich meine, die Taz macht das auch schon seit 40 Jahren, St. Pauli macht es jetzt neu, aber es ist ja ein Modell, das ist ja nichts Ungewöhnliches oder nichts Innovatives in dem Sinne, weil es das schon seit 100 Jahren gibt und gerade auch im Wohnbereich oder so ja auch sehr erfolgreich funktioniert. Damit decken wir nicht den gesamten Wohnungsmarkt ab, damit lösen wir nicht das gesamte Problem. Das ist in den USA dann auch wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, als das in Deutschland mit der Genossenschaftstradition dann auch der Fall ist. Aber es kann einen Teil dazu beitragen, in eine andere Systematik zu kommen und sich da anders aufzustellen. Und deshalb war mir wichtig, auch nochmal einen neuen Aspekt mit einzubringen.
Ja, voll schön.
Neben den vielen anderen guten Instrumenten, über die wir hier oft im Podcast reden.
Okay. Katharina, was ist deine Antwort zum Thema, wie kriegen wir eine sozialpolitisch nachhaltigere Gesellschaft hin?
Also ich denke, eine Sache, die auch wichtig ist und die man sich in Europa auch neu überlegen muss, ist die Möglichkeit von gut aufgestellten Parteien, sich das Recht zu suchen, nach dem sie gerne geordnet werden wollen. Ne? Also im Prinzip in einer demokratischen Gesellschaft gehen wir davon aus, dass wir unsere Gesetze durch demokratische Prozesse schaffen und dann alle dabei daran gebunden sind. Aber wenn man gut aufgestellt ist und gute Anwälte hat, dann kann man sagen, ich suche mir wie von einem Menü die Rechtssysteme aus, nach denen ich gerne geordnet werden möchte. Ich suche mir für meine Aktiengesellschaft, gehe ich in die Niederlande oder ich gehe nach Luxemburg. Ich will aber nicht in Deutschland bleiben, weil ich mag das mit der Mitbestimmung nicht so gerne. Und werde aber trotzdem in Deutschland als Aktiengesellschaft respektiert werden müssen nach europäischer Rechtsprechung. Das heißt, wenn ich sage, die freie Rechtswahl ist zwingend gegeben, weil ich sage, es muss freie Beweglichkeit von Kapital und Personen, einschließlich juristischer Personen, geben, dann habe ich im Grunde genommen den nationalen Mitgliedstaaten die Möglichkeit gegeben, Gesellschaftsrecht zu gestalten. Und die EU hat es bis heute nicht geschafft, es wirklich zu gestalten. Da gibt es eine ganze Menge von Direktiven, aber immer nur, das ist Patchwork. Es gibt die Societas Europaea, aber da braucht man auch nationales Recht. Aber wenn das nationale Recht gewählt werden kann von den Parteien, wie sie es gerne hätten, dann ist die Möglichkeit von nationalen Staaten zu sagen, das wollen wir es gerne regulieren, deutlich beschränkt. Und das gibt es in anderen Bereichen halt auch. Die Globalisierung ist ermöglicht worden, weil die meisten Staaten zugestanden haben, dass sich private Akteure das Rechtssystem suchen können, wie wirklich in einem Restaurant, ich nehme als Vortisch das, als Hauptgericht das, läuft meistens darauf hinaus, dass sie englisches Recht nehmen oder amerikanisches Recht nehmen im globalen Bereich und da muss man überlegen, wie man praktisch die Handhabe von nationalen Gesetzgebern, auch europäischen Gesetzgebern, auch selbst in der Europäischen Union der nationalen Gesetzgeber wieder stärkt, auch tatsächlich das zu ordnen, was für die Menschen in dem Land erwünscht ist und dass man mehr das Subsidiaritätsprinzip vielleicht im europäischen Kontext wieder zur Geltung kommen lässt in dem Bereich.
Wunderbar. Katharina, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, bei uns zu sein und mit uns aufzunehmen.
Gerne. Hat Spaß gemacht. Viel Glück. Jo. Tschüss.
Tschüss.
Danke. Alles Gute.
Das war ein total spannendes Gespräch. Und ich war mir, als ich das Briefing zu dem Thema gelesen habe, nicht sicher, wie das wird, weil ich das schwer fand, es zu durchdringen. Ich bin wahnsinnig beeindruckt und ich spreche in meinem Beruf wirklich mit vielen Menschen, die schlau sind und spannende Sachen machen. Aber ich habe selten das Gefühl, dass ich jemandem gegenüber sitze, der so viel schlauer und klarer ist in seinen Gedanken als ich. Also ich bin total nachhaltig beeindruckt gerade.
Das kann ich super gut nachvollziehen. Mir ging es auch ein bisschen in der Vorbereitung so, dass ich anders als bei vielen anderen Gästen, die auch alle sehr, sehr gut sind und wissen, worüber sie reden und von ihrem Thema mehr Ahnung haben als wir beide, bei dem Thema gar nicht so richtig wusste oder ein Gefühl dafür hatte, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ich finde, dass sie sehr deutlich gemacht hat, was für Dimensionen, sag mal, Ungleichheit, Machtfragen auch von der rechtlichen Seite nochmal haben und welche, ja, und wie wichtig das eigentlich ist, sich damit politisch stärker auseinanderzusetzen, weil das tun wir vielleicht nicht so stark, weil wir uns in Instrumente-Diskussionen dann verlieren oder so. Und das ist auch wichtig und wir haben am Ende auch über Instrumente geredet. Alles gut, braucht man auch. Aber der Ansatz und die Gedanken, die sie formuliert hat über ihre wirklich sehr lange und konsequente Forschungsarbeit, waren ja nochmal grundsätzlicher und er hat mir dadurch sehr, sehr viel gebracht, auf jeden Fall, auch für die weitere politische Arbeit in dem Feld.
Ja, und also Recht ist ja komplex und schwierig. Also es ist ja ein wahnsinnig krasses Studium auch, das alle Leute machen, die irgendwann mit Jura zu tun haben wollen, weil es eine ganz eigene Form von Sprache ist. Und ich habe festgestellt, dass ich sehr selten darüber nachdenke, wie wahnsinnig viel Einfluss die Art, wie unser Recht gestrickt ist, auf die Art hat, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Ne? Also auf jeder Ebene hat das einen riesigen Einfluss. Und dass wir ja aber Recht durch Politik gestalten. So, und da schließt sich dann irgendwie wieder der Kreis. Also ich bin total, weiß auch gar nicht so, ich finde es ganz schwer, jetzt so ein Takeaway zu haben, weil ich gerade noch so mega fasziniert bin vom ganzen Thema.
Es ist auch okay, länger über Folgen nachzudenken. Ich sehe das auch so. Und ich glaube halt eben auch, dass unser auch Rechtssystem bestimmte Interessen reproduziert oder stärker berücksichtigt als andere. Und dass es nichts ist, was automatisch so ist, wie es jetzt ist, sondern dass das eine Geschichte hat und dass das auch eine Konsequenz hat, auch für Verteilungsfragen beispielsweise. Und dass es aber, wie du auch sagst, nicht nur etwas ist, was ein zementierter Status quo ist, sondern auch was ist, was man politisch ja gestalten kann und wahrscheinlich auch gestalten muss, um Veränderungen zu ermöglichen und mehr Gleichheit zum Beispiel hinzubekommen oder große Ziele zu erreichen. Und auch, dass das ganze System natürlich auch ausgenutzt wird und dass Leute, die auf der Sonnenseite im Leben stehen, beziehungsweise die mehr Ressourcen haben, auch diese Ressourcen einsetzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Und das eben nicht nur politisch, sondern auch juristisch. Das finde ich ist auf jeden Fall ein Tag, den ich mit aus dem Gespräch mit dir nehme.
Mhm. Rasmus und ich gehen jetzt noch ein bisschen über diese Folge nachdenken, weil ich glaube, wir haben beide noch genug Stoff dafür. Ihr könnt das auch gerne machen. Ich erzähle euch vorher noch ganz kurz, worüber wir nächste Woche sprechen. Wir haben nochmal das Thema Financialization of Housing. Dafür ist Leilani Faha da, Global Director of The Shift und ehemalige UN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf angemessenes Wohnen. Sie ist wirklich die Expertin für das Thema und hat diesen Begriff Finanzialisierung von Wohnen überhaupt erst geprägt. Und ich freue mich sehr, Sie kommende Woche zu treffen und Sie auszufragen.
Das tue ich auch. Und vor allem, weil in dem Thema gerade eine hohe Dynamik ist und es auch gut sein kann, dass in der EU dazu bald viel mehr passiert. Aber darüber reden wir dann mit ihr in der Folge. Wir freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet. Meldet euch mit euren Fragen oder auch mit Themenwünschen direkt entweder bei mir über Social Media oder auch über andere Kanäle.
Ihr könnt mittlerweile auch Sprachnachrichten an uns schicken. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Wir freuen uns sehr auf eure Fragen oder eure Meinungen und die werden gerne in den nächsten Folgen dann hier eingeblendet. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir wünschen uns eure ehrliche Meinung, aber eigentlich sind uns 5 Sterne noch ein bisschen lieber. Das pusht den Podcast, sodass ihn mehr Menschen sehen, und empfehlt die Folge gern euren FreundInnen weiter.
Und vor allem abonniert den Podcast, denn dann erfahrt ihr als Erste, wenn eine neue Folge online geht.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.